Diesem Wort aus Zacharia 4, Vers 6 möchte ich Sie und euch ganz herzlich begrüßen. Ich freue mich, dass jeden, der heute die Sache gekommen ist. Es ist immer schauer heute, aber ich denke, wir werden einen schönen Gottesdienst haben, den wir feiern wollen im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wir möchten uns beten und wir lassen uns aufstehen. Vielen Dank, Jesus, für diesen Morgen. Vielen Dank, dass du uns einlädst, in diesem Gottesdienst beieinander zu sein und mit dir zusammen zu sein. Dass du uns dein Wort aufschließt mit deinem Heiligen Geist, so wie du es uns verheißen hast. Dass du uns entgegenkommst auf den Arm. Dass du uns zuhörst, du willst. Dass du begegnen willst. Uns abholen willst aus der Woche, aus dem Kommen. Dass wir jetzt hier sind, soll langsam zur Ruhe kommen vor deinem Thron. Und ich wünsche einfach eine Zeit mit dir, wo du zu uns sprichst, wo wir Gemeinschaft haben, wo wir einander wahrnehmen und auf dich schauen. Das segne uns allen. Amen. Wir nehmen wieder Platz und wir hören auch von dir. Vielen Dank. Zunächst mal möchte ich alle Gäste ganz herzlich begrüßen. Auch Leute vielleicht, Gäste, die schon mal hier bei uns waren, kommen Sie mal wieder. Und nochmal Hinweis auf die Tasse. Wir haben draußen nach dem Gottesdienst ein Angebot für Kaffee und Tee. Wir haben einmal weiße Tassen und diese bunten, wenn man sich über ein Gespräch freuen würde. Wenn man signalisiert, man, ich möchte gerne angesprochen werden und mich freuen, wenn sich jemand mit mir unterhält, noch für Fragen hat zur Gemeinde. Und wenn man ihn unter Weiße nimmt, dann bleibt man sozusagen so wie ich es haben kann. Aber wer es möchte, der macht auch was ausprobiert. Dann aber auch machen wir das, das klappt. Ich höre schon ganz gut, dass man einfach so ein bisschen mehr ins Gespräch kommt. Weil in einer großen Gemeinde nimmt man es nicht immer so gleich wahr. Dann habe ich noch ein paar Infos, die stehen eigentlich alle auf dem Blättchen, was wir bekommen haben. Besonders hervorheben möchte ich den Halbzeitabend am nächsten Donnerstag. Da geht es um Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht. Ich möchte noch betonen, dass hier auch Leute sehr herzlich willkommen sind, die eben ja, nicht in der, mit ihres Lebens stehen und ich mal sagen, so 45 aufwärts, sondern eben einfach tatsächlich dafür interessieren, auch unter 45, meine Güte. Und wir wollen das rein aufstellen und vielen Leuten Gelegenheit geben, sich mit diesem komplexen Thema zu beschäftigen. Referent wird die Bettina Krauser sein, die ist da hochkompetent und hat auch viel auch Berufsachen und Facherfahrung. Das wird sicherlich ein sehr, sehr interessanter Abend. Dann Rolf, und dazu kann man auch noch was sagen, bitte sehr.
Ja, es ist soweit. Am Samstag, am kommenden Samstag, findet Körnigen auf statt. Das Stadtteilfest hier vor Ort. Wir sind als Gemeinde mittendrin in Körne und das Motto des Festes lautet Willkommen in Körne. Und dieses Fest ist eine gute Gelegenheit für uns, Menschen auch willkommen zu heißen. Auch bei uns hier in unserer Gemeinde in Körne willkommen zu heißen. Und vielen Dank für alle, die sich da schon angemeldet haben. Da sind schon eine ganze Reihe zusammen. Trotzdem wäre es schön, wir hätten noch 3-4 Leute, die noch bereit wären, sei es beim Abbau, sei es bei der zweiten Schicht ab 15 Uhr dabei zu sein. Das Ganze, wie das abläuft, könnt ihr da vorne erfahren. Das wird wieder der Stand sein, ich werde dort stehen. Und wenn ihr da bei euch Möglichkeiten und Ressourcen seht, sprecht mich doch bitte an und dann gucken wir mal, ob das vielleicht passt, dass ihr dabei seid. Das wäre sehr schön, dass ihr Menschen in unserer Gemeinde hier in Körner aufgekommen seid. Danke.
Ich habe es unterstützt, ich habe auch schon ein paar mitgemacht und das ist auch für einen selbst auch eine wunderbare Erfahrung, sich selbst mal als Stand wahrzunehmen in der Öffentlichkeit. Das wird uns sehr viel Spaß machen. Das ist auch kein Ding. Ja, wir wollen als Hinführung zur Predigt auch ein Lied einsteigen, das sich auch mit dem Heiligen Geist beschäftigt, auch mit der inneren Haltung vielleicht. Vielleicht fragt sich auch mancher, ja, ein Heiliger Geist, wo ist er eigentlich? Gibt es dich noch? Und ja, vielleicht ist das Lied auch eine erste Einstimmung und dann fliege ich dann halt lang zum Bahnhofen. Und ich habe da langsam in den Kollektor, genau, Frank Wink schon, und dies für die Belange Gemeinde. Vielen Dank schon mal. Sicherlich sehr kurz und kann nur einige Punkte auch ansprechen. Ich persönlich habe halt den Geist immer von der Dreieinigkeit her verstanden. Und dann kann der Heilige Geist nur für mich so sein, wie Jesus ist. Und da habe ich mir schon gefragt, ob das, was auf manchen charismatischen Gottesdiensten so stattfindet, ja, ob das Jesus ist. Weiß ich nicht. So meine Fragen. Ich will mit dem Heiligen Geist eigentlich pendeln. In Zeiten, wo es mir gut geht, aber auch in Zeiten, wo es mir nicht so gut geht. Und habe einfach gelernt, das ist so mein Zeugnis heute Morgen, einfach hinzuhören. Und nicht so zuzutexten, sondern auch Zeit zum Reden zu geben. Dass ich Zeit zum Lesen habe, aber auch zum Zuhören, zum Betrachten. Und das ist so meine Erfahrung der letzten Zeit gewesen, dass man da vielleicht mehr mitbekommt, als Gott oder die ganzen Anliegen einfach, ja, zu nennen, die auch wichtig sind, aber auf jeden Fall nicht ganz zu Beginn. Ich bin immer mit Anbetung. Das sind auch die ersten Zeilen verbunden, dass dein Wille geschehe, daran werde ich geheiligt. Ihr Himmel auf Erden und wir auch in meinem Leben. Das ist ein ganz wichtiger Satz. Und für mich will der Heilige Geist, der will keine Angst machen, der will ermutigen, der will erreichen, der will nicht kontrollieren, der will das Faxe, der will sein Wort erklären. Der will auch nicht als Druckmittel missbraucht werden. Und dann hat man gesagt, dass mir der Heilige Geist gerade eingegeben hat, dass du nicht falsch liegst. Das geht nicht gar nicht. Und der Heilige Geist sagt nicht, dass ich mich nur auf mich selbst beschränke, sondern der Heilige Geist zeigt mich immer auf den Nächsten. Wir müssen nicht der Predigt vorgreifen, sondern einen Text lesen aus Apostelgeschichte 2, 1 bis 11. Wir stehen dazu auf und bleiben zur Gebetsgemeinschaft stehen. Die Gebetsgemeinschaft wird ein bisschen organisiert. Da werden vier Leute uns im Gebet leiten und wir werden den Vater unser schließen. Ich habe hier den Text aus der Reinheitsversetzung und kann oben mitlesen. Als der Pfingsttag gekommen war, befanden sich alle am gleichen Ort. Da kam plötzlich vom Himmel her ein Brausen, wie ein heftiger Sturm daherfährt und erfüllte das ganze Haus, in dem sie waren. Und es erschienen ihnen Zeugen wie von Feuer, die sich verteilten. Auf jeden von ihnen ließ sich einen nieder. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und begannen, in fremden Sprachen zu reden, wie es der Geist ihnen eingab. In Jerusalem aber wohnten Juden, fromme Männer aus allen Völkern und in Wien. Als sich das Getöse erhob, strömte die Menge zusammen und war ganz gestürzt, denn jeder hörte sie in seiner Sprache reden. Sie gerieten außer sich vor Staunen und sagten, sind das nicht alles Galiläer, die hier reden? Wieso kann sie jeder von uns in seiner Muttersprache hören? Parther, Meder, Elamiter, Bewohner aus Mesopotamien, Judäa und Kappadokien, von Pontus und der Provinz Asien, von Phrygien, Pamphylien, von Ägypten und dem Gebiet Libyens nach Syrien. Auch die Römer, die sich hier bei uns aufhalten, Juden und Proselyten, Kreter und Araber, wir hören sie in unseren Sprachen Gottes große Taten verkünden.
Jesus Christus, ich danke dir dafür, dass du uns deinen Heiligen Geist geschenkt hast. Das ist wirklich ein Geschenk. Denn es ist die direkte Verbindung mit dir, Herr. Du leitest uns und du führst uns. Wir haben aber eben auch dieses Lied gesungen. Und ja, wir können es tun, dass wir dich nicht zur Geltung lassen kommen, dass wir dich zudecken. Und ich möchte dich einfach bitten, Herr, ja, schenke das, dass wir das nicht machen, sondern dass wir dich in unserem Leben zur Geltung kommen lassen. Amen.
Vater, Sohn und Heiliger Geist, wir beten dich an und danken dir, dass du da bist in drei Personen. Und wir danken dir, Herr Jesus Christus, du bist zum Vater gegangen und hast uns dann den Heiligen Geist geschickt. Und wenn wir zu dir kommen im Glauben, dann werden wir deine Kinder und dein Geist uns schon das Angeld, das Geschenk. Und das ist ein Wunder, es ist einfach ein Wunder. Wir können uns das selber nicht vorsagen. sondern in unseren Herzen wissen wir durch deinen Geist, dass wir Kinder Gottes sind und sagen dürfen, Vater im Himmel, du bist unser Vater und wir beten dich an. Danke für diese wunderbare Tatsache und wir bitten dich, dass du ganz neu unsere Herzen erfüllst, dass wir wirklich dich lieben und loben und du, Heiliger Geist, wirst uns Jesus groß machen und wir wollen dir folgen und dir gehorchen. Amen. Herr, und wir sehen uns alle danach, deine Worte zu hören, dass du zu uns sprichst und deine Wirkung zu spüren. Herr, und du kannst es geben, dass wir dir wirklich Raum dafür geben, dass du Raum in unserer Seele, in unserem Herzen gewinnst und dass wir die Ruhe haben, auf das zu hören, was du uns zu sagen hast, durch den Heiligen Geist. Amen.
Vater, danke, dass wir als deine Kinder zu dir kommen dürfen. Danke, dass du uns den Heiligen Geist geschenkt hast, der uns hilft, im Glauben zu wachsen, die Bibel erklärt. Bitte hilf uns, dass wir diese Verbindung aufrechterhalten und dann wieder mit dir in Kontakt treten. Danke, dass wir heute Pfingsten daran erinnert werden. Bitte hilf uns, das mit in die nächsten Wochen zu nehmen. Amen.
Wir wollen einfach all das, was sie noch so auf dem Herzen tragen, in die Worte fassen, die du uns zu beten gelehrt hast. Vater, unser Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsere Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von Bösen.
Zu Beginn meiner Predigt möchte ich ein Stück mit uns über Pfingsten nachdenken. Ich hole ein wenig aus. Der Tod von Jesus, das war ein unglaublich harter Schlag für seine Jünger. Die waren traumatisiert, demoralisiert, entmutigt. Der, auf den sie all ihre Hoffnung gesetzt hatten, war weg, aus dem Weg geräumt, gescheitert. Ihre Träume waren geplatzt. Schluss und aus mit der Idee vom Messias. Und sie selbst waren verschüchtert, verängstigt, voller Zweifel, sie zogen sich zurück. Wie kam es dann aber, dass nur 50 Tage später in Jerusalem die verbliebene Bewegung der Jünger um Jesus förmlich geradezu explodierte? Aus einem kleinen Häuflein wurde die erste Gemeinde, eine Kirche in Jerusalem, zu der mehrere tausend Menschen gehören. Wie konnte das passieren? Was war das Geheimnis dieses Aufbruchs einer dynamischen Glaubensbewegung, die über die weiteren Jahrhunderte der Geschichte Tausende und Tausende von Menschen, Millionen, ja Milliarden von Menschen in ihren Bann zog? War es, dass sie sich konsequent zurückbesonnen hätten auf die Lehren von Jesus, sie den festen Willen gehabt hätten, sein Werk weiterzuführen? Nein. Wir lesen, dass zum Beispiel Petrus sogar wieder in seinen alten Beruf zurückging. War es vielleicht die überraschende und überwältigende Begegnung mit dem auferstandenen Jesus? Und da lautet die Antwort auch wieder nein. Diese Begegnung mit dem auferstandenen Jesus verwirrten und irritierten die Jünger zuallererst. Aber was war dann das Geheimnis? Und Jesus, als Auferstandener, hatte seine Jünger darauf hingewiesen. Wir lesen das in Lukas 24, Vers 46, von Vers 46 an. Der verschworene Retter, so sagte Jesus, muss leiden und sterben und am dritten Tag vom Tod auferstehen. Und den Menschen aller Völker muss verkündet werden, dass ihnen um seinetwillen Umkehr zu Gott und Vergebung der Schuld angeboten wird. In Jerusalem muss der Anfang gemacht werden. Und ihr seid Zeugen geworden von all dem, was geschehen ist. Ihr sollt es überall bezeugen. Ich aber werde den Geist, den mein Vater versprochen hat, zu euch herabsenden. Wartet hier in der Stadt, bis das eintritt und ihr mit der Kraft von oben gestärkt werdet. Also, Jesus sagt seinen Jüngern, ja, ihr sollt es allen sagen. Von mir sollt ihr ihnen erzählen. Aber wartet, bevor ihr in die Öffentlichkeit tretet. Wartet, bevor ihr eine Gemeinde gründet. Wartet, bevor ihr eine Kirche startet. Wartet, bevor ihr anderen von mir erzählt. Denn was euch fehlt, ist Kraft. Nicht Erkenntnis, nicht der Wille. Es fehlt euch die Kraft, am Glauben festzuhalten. Die Kraft, euren Glauben glaubwürdig zu kommunizieren. Die Kraft, um mit den Angriffen und Auseinandersetzungen, die ihr haben werdet, mit Andersdenkenden zurechtzukommen. Jesus wusste ganz genau, ohne diese Kraft, die der Heilige Geist bringt, ist unser Glaube wie eine tolle elektrische Eisenbahn, wo der Strom fehlt. Stellt euch das vor, ist alles da, tolle Maschine, tolles Design, Technik kann in gutem Zustand sein, aber ohne Strom fährt das Ding überhaupt nicht. Und dann kam Pfingsten. Wir haben gerade eben die Pfingstgeschichte gehört. Gottes Geist wurde im Bild gesprochen ausgegossen, so dass es der Sprachgebrauch in der Apostelgeschichte. Gottes Geist kam auf die Jünger. Und wir lesen, was anders wurde. Wir sehen in der Pfingstgeschichte schon, was anders wurde. Was wird durch den Geist anders? Für uns ist im Blick durch Gottes Geist geschehen. Wunder, unser Glauben wird gestärkt. Wir empfinden Freude im Glauben. Wir können durch den Geist Gottes Lob preisen. Aber was in der Pfingstgeschichte zuallererst auffällt, ist Freimut. Die waren auf einmal raus aus ihrem Versteck. Alle Scheu, alle Angst, alle Zurückgezogenheit. Der Jünger war vorbei. Sie hatten auf einmal Kraft und Mut, in die Öffentlichkeit zu gehen, sodass ihnen später vorgeworfen wurde vom jüdischen Hohen Rat, ihr mischt ganz Jerusalem auf. Sie hatten Freimut, auf Menschen zuzugehen. Und dann das Zweite, was der Geist bewirkte, war ein Kommunikationswunder. Die Jünger redeten in Sprachen, die sie nicht gelernt haben. In diesen Sprachen verkündigten sie die großen Taten Gottes. Aber es blieb nicht nur bei diesem Sprachwunder. Der Petrus, der so eingeschüchtert war, dass er Jesus mehrfach verleugnet hatte, predigte gewaltig. Und die Jünger hatten Kraft, ihren Glauben zu kommunizieren, teilen, weiterzugeben. Und das, was sie sagten, kam an. Menschen waren tief betroffen und kehrten um. Das war Pfingsten. Das war da, wo der Heilige Geist anfing zu wirken. Und deswegen möchte ich das so heute mal auf den Punkt bringen. Pfingsten ist die Geburtsstunde der Mission. Pfingsten wurden Menschen zum ersten Mal befähigt, von ihrem Glauben an einen großen Gott, der sich uns durch Jesus zeigt, in der Öffentlichkeit einzutreten, davon zu reden. Und deswegen ist Pfingsten auch die Geburtsstunde der Kirche, der Gemeinde. Denn nur durch Mission entstand damals und entsteht heute Gemeinde. Und nur durch Mission, dadurch, dass wir unseren Glauben teilen, bleibt Gemeinde am Leben. Also, das erste Anliegen des Heiligen Geistes war und ist, dass der Glaube an Jesus Christus Kreise zieht, die Mission. Und die Christen haben damals und wir heute den Heiligen Geist erhalten, um Zeugen für Jesus zu sein, seinen Auftrag auszuführen, allen Menschen das weiterzugeben, was wir von ihm kennengelernt haben. Und dann gibt es sicherlich noch weitere Auswirkungen des Heiligen Geistes, die Liebe Gottes zu empfangen und zu spüren, Freude zu erleben, Vergebung zu verstehen. Dann gibt es die Gaben des Geistes, die unterschiedlichen Fähigkeiten, mit denen wir einander dienen und Gemeinde, Gottes Reich bauen. Dann gibt es die Kraft durch den Heiligen Geist, dass wir frei werden von Dingen, die uns binden. Und letztlich muss man sagen, ohne den Heiligen Geist ist Christsein ja überhaupt nicht denkbar. Gebet ohne Heiligen Geist geht nicht, Bibellesen nicht. Wir könnten Gott nicht vertrauen und wir hätten nur Angst und Misstrauen vor Gott. Soweit ein paar grundsätzliche Gedanken zu Pfingsten. Und dann hören wir das so und vielleicht denkt sich der eine oder andere, da muss es doch mehr geben. Die Apostelgeschichte ist ein Buch in der Bibel, das wie kein anderes beschreibt, wie der Heilige Geist am Werk ist. Da kann man ja nur staunen, was da alles passiert. An Wundern, nicht? In jeder Hinsicht. Der Philippus hört Gottes Stimme, geht zu dem Wagen oder er geht dahin und redet mit jemandem, kommt zum Glauben. Der Apostel Paulus geht durch die Gassen der Stadt, wo sein Schatten hinfällt, da werden Menschen geheilt. Aber was erlebst du davon? Von der Wirksamkeit des Heiligen Geistes? Was erlebe ich davon? Was erleben wir hier als freie evangelische Gemeinde davon? Und jetzt will ich nicht alles schlechtreden, was wir hier haben. Wir haben sicherlich hier und da gute Erfahrungen mit Gottes Geist. Aber ich bin sicher, für viele von uns gibt es einen Abstand, einen deutlichen Abstand zwischen dem, was wir in der Bibel lesen über das Wirken des Heiligen Geistes und dem, was wir selbst in unserem Alltag erfahren. Und jetzt geht es mir nicht um spektakuläre Geisteserfahrungen. Die sind sicherlich selten und an besondere Situationen gebunden, in denen sich Gott offenbart. Also zum Beispiel in der Apostelgeschichte zu Pfingsten. Das war wirklich in der Heilsgeschichte etwas Einzigartiges. Oder besondere Erfahrungen in der Mission. Da hört man immer wieder, wenn Missionare in eine Volksgruppe kommen, die zum allerersten Mal von das Evangelium von Jesus Christus hört, dass Gottes Geist da erstaunlich handelt. Und dann sage ich mal, selbst so bodenständige Missionsorganisationen wie AJH-Aktionen in jedes Haus haben Totenauferweckungen erlebt. Dramatisch zu hören. Es geht mir auch nicht um solche Geisteserfahrungen, wie man sie in Erweckungszeiten erlebt. Das sind auch gigantische Geschichten. Es geht mir um solche Erfahrungen, wie eben zum Beispiel die Freiheit und die Motivation, offen über unseren Glauben zu reden. Es geht mir um die Erfahrung, dass Gottes Liebe für uns erfahrbar ist, dass sie tatsächlich unser Defizit, was wir haben an Liebe, ausfüllt, uns verändert. Dass uns Gottes Liebe befähigt, Gott und andere zu lieben. Es geht mir um die Erfahrung, dass wir Freude an unserem Glauben haben. Sie sagen, aber es ist klasse, dass ich mit Jesus unterwegs bin. Es geht mir um die Erfahrung mit dem Heiligen Geist, dass der Heilige Geist uns motiviert und zieht, zu beten und in der Bibel zu lesen. Woran liegt es, wenn wir da in diesem Bereich wenig erfahren, wenig erleben vom Heiligen Geist? Und dann liegt da doch auch der Gedanke nahe, es muss noch mehr gehen. Und wie kommen wir dahin zu diesem Meer? Und da, liebe Gemeinde, finden wir in der Apostelgeschichte einen Schlüssel, einen Zugang zu den Erfahrungen mit dem Heiligen Geist, den die Christen damals hatten, und einen Zugang, der auch heute gültig ist und bleibt. Eigentlich ist das nur ein kleiner Nebensatz. Ich habe ihn in Apostelgeschichte 5, Vers 32 gefunden. Dort ist das Ende einer Rede, die Petrus gehalten hat. Und da sagt er, das alles haben wir zu bezeugen und durch uns bezeugt, dass der Heilige Geist, den Gott denen gegeben hat, die ihm gehorchen. Der Zusammenhang ist, dass Petrus zusammen mit den anderen Aposteln verhaftet worden war und jetzt vor dem jüdischen Rat und dem obersten Priester verhört wurde. Sie alle wurden bedroht. Sie sollten nicht mehr von Jesus reden. Sie sollten keine Unruhe mehr in die Stadt Jerusalem bringen. Und ihre Antwort war, das geht nicht. Das müssen wir tun. Wir müssen von Jesus reden. Wir müssen ihn zu bezeugen. Denn, so sagt Petrus, durch uns bezeugt es der Heilige Geist, den Gott denen gegeben hat, die ihm gehorchen. Petrus war das sehr bewusst. die Gabe des Heiligen Geistes, dass der Heilige Geist in seinem Leben wirksam war, das hing damit zusammen, und das hängt heute damit zusammen, dass wir Gott gehorchen, dass wir auf ihn hören und das tun, was er sagt. Gehorsam gegenüber Gott und Gehorsam gegenüber dem Heiligen Geist, das hängt zusammen, so wie die zwei Seiten einer Münze. Kann man nicht sagen, das eine habe ich und das andere habe ich nicht. Eine Münze hat zwei Seiten und die muss man beide in Kauf nehmen. Und über diesen Zusammenhang zwischen dem Heiligen Geist und dem Gehorchen möchte ich jetzt ein wenig nachdenken mit euch. Zunächst einmal möchte ich über ein Missverständnis nachdenken. Gehorsam, das, so könnte ich ja denken, so könnten wir denken, ist unsere Leistung, die Gott mit dem Heiligen Geist gelohnt. Oder vielleicht sagen wir nicht Leistung, sondern wir sagen, unser Gehorsam ist die Voraussetzung, dass Gott uns dann Heiligen Geist gibt. Ich muss nur ganz genau tun, was Gott will, und dann bekomme ich den Heiligen Geist. Ich bete jeden Tag, eine halbe Stunde, eine Stunde vielleicht, oder ich bete regelmäßig, alle 10 Minuten, alle 30 Minuten, einmal, jede Stunde einmal, und deswegen segnet mich Gott und ich bin ihm nah. Oder ich helfe anderen Menschen, ich tue Gutes, ich nehme mir Zeit für sie, bin bei Umzügen dabei, begleite Menschen bei ihrem Weg zu Behörden und deswegen zeigt mir Gott seine Liebe durch seinen Geist. Oder ich besuche Gottesdienste, ich lese in der Bibel, ich höre Predigten und deswegen schenkt mir Gott durch seinen Geist Erkenntnis. Und je konsequenter ich in all diesen Dingen bin, je mehr ich dranbleibe, umso mehr erfahre ich den Heiligen Geist. Und wenn ich das dann nicht tue, wenn ich nicht bete, Bibel lese und all diese Dinge tue, dann zieht sich der Heilige Geist zurück. Hat mich so ein bisschen erinnert, an diesen Spruch, den es zwar gab, ne, zur Wahl, Leistung muss sich wieder lohnen. Ja? Das ist ein Denken, was uns sehr nahe geht. Aber es ist falsch, obwohl, das muss ich sagen, unsere Glaubenserfahrung sich oft so anfühlt. Ja, es ist doch so, Gott will alle diese Dinge und vieles mehr noch, was ich gesagt habe. Und wenn wir das alles tun, dann erleben wir tatsächlich Heiligen Geist Gottes Nähe. Aber der Zusammenhang ist ein völlig anderer, als dass ich etwas tue, wo Gott mich dann belohnt, wo Gott mir dann etwas vergibt. Aber wie sieht dieser Zusammenhang dann aus? Gehorsam, Gehorchen und Heiliger Geist. Um hier weiterzukommen, ist es ganz hilfreich, was wir vorhin auch schon gehört haben. Stefan hat das gesagt. Beim Heiligen Geist haben wir es mit Jesus.
Derselbe Gott, der sich in Jesus zeigt, derselbe Gott zeigt sich im Heiligen Geist, derselbe Gott zeigt sich in Gott, dem Vater. Ja? Und
Jesus selber hat gesagt, der Heilige Geist ist mein Stellvertreter.
Und deswegen finden wir eine Antwort auf die Frage,
wie gehört der Gehorsam und der Heilige Geist zusammen, wenn wir auf Jesus schauen. Wenn wir uns anschauen, wie er mit seinen Jüngern umgegangen ist, wie seine Jünger, die er damals gehabt hat, zu Glauben kamen, Glauben konnten, mit ihm unterwegs waren. Ich habe vor einiger Zeit gepredigt über die Berufung des Zöllners Levi, Lukas 5, Vers 27. Und da heißt es am Anfang, als Jesus danach die Stadt verließ, sah ein Zolleinnehmer an der Zollstätte sitzen, der hieß Levi. Jesus sagte zu ihm, komm, folge mir. Und Levi ließ alles zurück, stand auf und folgte Jesus. Das ist der Hammer, oder? Levi sitzt da, Jesus spricht ihn an, ruft ihn auf, mitzukommen. Und die Antwort von Levi ist nicht, oh ja, das ist toll, du bist wirklich Gottes Sohn, du bist einzigartig, und dann bleibt er sitzen. Er legt kein Bekenntnis ab, sondern was er tut, ist sehr praktisch. Er steht auf, er geht mit, er tut einen Gehorsamsschritt.
Und wie das da in dieser Geschichte einander gegenübersteht. Ja, Jesus kommt, schaut ihn an, sagt, steh auf, komm mit, folge mir nach. Und Levi tut das. Das ist so krass, dass sich Menschen zu allen Zeiten gefragt haben, wie kann das sein? Und sie haben versucht, Begründungen zu finden. Vielleicht hat der Levi ja schon vorher von Jesus gehört. Vielleicht war ihm schon klar, was Jesus wollte. Und er hat sich da Gedanken gemacht und hat sich gedacht, das wäre doch schön, wenn ich mal mit Jesus ziehen könnte. Und deswegen, als Jesus ihn ansprach, da sagte er, alles klar, Herr, ich komme jetzt gerne mit. Aber von all dem lesen wir interessanterweise in der Bibel nichts. Die einzige Begründung für diesen Zusammenhang hier zwischen dem Aufruf der Ansprache Jesu und dem radikalen Aufstehen, Abbruch von Levi, dass er in die Nachfolge da einsteigt, die einzige Begründung, die wir lesen, ist Jesus selbst. Er ruft, Jesus ruft und darum folgt der Zöllner. Dietrich Bonhoeffer hat in seinem Buch Nachfolge dazu geschrieben, die unbedingte, unvermittelte und unbegründbare Autorität Jesu wird in dieser Begegnung bezeugt. Nichts geht hier voraus und es folgt nichts anderes als der Gehorsam des Gerufenen. Jesus ruft in die Nachfolge nicht als Lehrer und Vorbild, sondern als der Christus, der Sohn Gottes. So wird in diesem kurzen Text Jesus Christus und sein Anspruch auf den Menschen verkündigt und sonst nichts. Und das, was bei Levi damals passiert ist, das ist absolut zentral auch für unseren Glauben heute. Wir sprechen in unserer Gemeinde manchmal von der geistlichen Reise, davon, dass Menschen einen Weg zurücklegen, bis sie Glauben kennengelernt haben, verstehen und sich für Jesus entscheiden. Da ist was dran. Aber den Glauben an sich, den kann man nicht lernen. Der ist ein Ereignis. Jesus ruft, Jesus spricht dich an und wir sind gehorsam. Das ist nicht machbar. Und wozu rief Jesus den Levi, wozu ruft er uns? Schlicht und einfach, folge mir, sagte Jesus zu Levi. Luther-Übersetzung übersetzt es, folge mir nach. Und deswegen spricht Dietrich Bonhoeffer hier auch von Nachfolge. Es geht darum, hinter Jesus herzugehen. Keine hohen Ziele, keine Ideale, an deren Verwirklichung wir Tag für Tag, Jahr für Jahr arbeiten könnten und müssten. Und dann kommen wir Schritt für Schritt vorwärts. Nein, es geht einfach nur darum, hinter Jesus herzugehen. Noch ein Zitat von Bonhoeffer. Der Gerufene, so sagt er, schreibt er, verlässt alles, was er hat, nicht um damit etwas besonders Wertvolles zu tun, sondern einfach um des Rufes willen, weil er sonst nicht hinter Jesus hergehen kann. Deswegen ist Glaube zuallererst nicht eine Lehre, nicht eine Erkenntnis. Glaube ist das auch nicht von seinem Wesen her, sondern es geht um Jesus, darum, dass wir uns an ihn binden und sagen, ich will Jesus folgen. Er ruft, ich folge. Und wenn uns das fehlt oder abhanden kommt, dann haben wir vielleicht Begeisterung für Jesus, vielleicht Gottvertrauen, aber keine Nachfolge. Also Glauben heißt Nachfolgen. Und Nachfolgen heißt immer, Schritte zu tun, aufzubrechen. Diese Schritte sind nicht unsere Leistung. Wir können sie ja nur gehen und tun, weil da einer ist, der uns ruft, Jesus. Und dennoch ist es unsere Verantwortung, sie zu gehen. Denn erst wenn wir so in der Bewegung sind, kommen wir in die Situation, wo wir glauben können. Wäre der Levi sitzen geblieben am Zoll, hätte er nicht glauben gelernt. Erst als er aufstand und mit Jesus ging, erlebte er all die Wunder, die Jesus tat. Er hörte seine Lehre, er erlebte, wie Gott in Jesus anwesend war. Zwei Seiten einer Münze. Sie gehören zusammen. Wir können sie nicht ohne die andere haben. Jesus, der uns anspricht und ruft, und wir, die wir gehorchen. Und genauso, liebe Gemeinde, ist es mit dem Heiligen Geist. Er tritt an die Stelle von Jesus Christus. Durch den Geist ist Jesus bei uns, kommt uns nahe, ruft uns an. Der Heilige Geist und damit Jesus, damit Gott, er ruft. Und wir? Lassen wir uns in Bewegung setzen? Lassen wir uns nicht darauf ein, gehorchen wir nicht, dann ist Glaube nicht möglich. Erst wenn wir gehen, sind wir in dieser Situation des Glaubenskönnens. Und das ist so am Anfang des Glaubenswegs und jeden Tag, an dem wir mit Jesus unterwegs sind. Zum Schluss noch die Frage, was hilft uns das, wie hilft uns das dabei, mehr vom Heiligen Geist zu erfahren und zu erleben? Zwei Dinge, hören und das andere gehen, gehorchen. Lass uns zu Pfingsten lernen, die Stimme des Heiligen Geistes neu zu beachten. Wir müssen Gott nicht zum Reden bringen. Das ist seine Verantwortung, das tut er auch. Der Heilige Geist redet, Jesus redet. Aber wenn wir sagen, ich kann jetzt nicht, ich habe zu tun, ich bin müde, ich bin so beschäftigt, ich habe gerade Spaß. Vielleicht mit gutem, für uns empfunden gutem Grund, ist das Ergebnis, dass wir indifferent, taub werden für das Reden des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist möchte uns zuallererst in die Gemeinschaft mit Gott, mit Jesus, mit sich ziehen. Er ruft uns ins Gebet, er ruft uns hinein in die Gemeinschaft mit anderen Christen, er ruft uns ins Bibellesen und dann ruft er uns auch dazu auf, unseren Glauben zu teilen. Pfingsten ist unsere Chance, neu zu hören. Und wenn es dir vielleicht so geht, wie wir das eben in dem Lied gesungen haben, dass du sagst, ich kann nicht mehr glauben, mir geht es geistlich schlecht, dann möchte ich dich fragen, wann hast du Jesus das letzte Mal gehört? Wo er dir gesagt hat, folge mir. Wann hat dich Jesus das letzte Mal unterbrochen in dem, was du tust, in deiner Geschäftigkeit? Und du hast dich dann herausbewegt aus deinem sicheren, vertrauten Alltagsrahmen, um bei Jesus zu sein, um an dem teilzuhaben, was er tut. Und es geht ja nicht darum, dass wir Jesus bitten, dass er unsere Werke segnet, sondern dass wir dabei sind, wenn Jesus handelt und er uns da mit hineinnimmt. Und wenn du auf diese Frage, wo das letzte Mal passiert ist, keine Antwort hast, dann bitte ich dich, kehre um. Das Lied, was wir vorhin gesungen haben, ist ein Schuldbekenntnis. Ein Bußgebet. Und dann lass uns zu Jesus umkehren, ihn um Vergebung bitten und ihm neu sagen, Jesus, sprich du zu mir, ich will dir folgen, sei mein Herr. Und dann werden wir ganz neu erleben, dass Jesus Wirklichkeit ist, bei uns ist, weil wir uns hineinbewegen auf seinen Ruf hin in den Raum, in die Situation, wo wir glauben können. Und wir bleiben nicht mehr sitzen, so wie Levi. Und dazu hat Jesus uns seinen Heiligen Geist gegeben, dass wir nicht nur die schönen Geschichten im Alten Testament lesen, sondern das sehen und erfahren am eigenen Leib. Und ich, Klaus, wäre das möglich, dass wir dieses Lied, was wir eben gesungen haben, dass wir das noch einmal miteinander singen, als Gebet, und dann gehen wir in den Lobpreis.
Und sie dein und weiter singen und bitte euch aufzustehen, wenn das möglich ist.
Die Ehre und Anbetung. Yeah. vergaß noch zu erwähnen, dass die Jugend auf einem großen Bundesjugendtreffen war. Also, weil sie gewundert hat, dass hier keine Jugendliche herumläuft. Die sind alle weg. Und haben bestimmt heute noch einen wundervollen Tag und wir wollen Gedanken auch gern bei Ihnen sein. Ja, wer durch die Predigt sich angesprochen fühlt und meint, dass da vielleicht ein gutes Gespräch angebracht wäre, kann es heute tun. Hier auf den Bänken Platz sind, da werden gleich auch Helfer sein, Mitarbeiter sein, die für ein Gespräch, für ein Gebet gern zur Verfügung stehen. Und ja, wer sonst merkt, dass er mit dem Heiligen Geist so nicht klarkommt, dass das irgendwie nicht flutscht oder ihm Not und Probleme macht, sollte vielleicht mal zu unseren Pastoren gehen, im Hauskreis sich mal an vertrauensvolle Leute wenden oder sonst wie sich Hilfe suchen. Ich denke mal, an der Stelle sollte man nicht drüber weggehen, sondern man sollte wirklich schauen, dass das in Ordnung kommt und dass das wirklich mit dem Heiligen Geist Freude macht und weiterbringt. Ja, zum Segen wollen wir aufstehen und ich lese ein Segenswort aus 1. Philipper 9. Ich bete darum, dass eure Liebe immer noch reicher werde an Erkenntnis und aller Erfahrung. Daran segne uns der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Schönen Pfingstsonntag.